Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Und in der heutigen Folge reden wir über unsere ganz persönlichen Traummotorräder und einen Fuhrpark, wie wir ihn nicht haben, aber gerne hätten. Bleibt dabei, wir freuen uns auf euch. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ja, servus Jan. Ich höre, du öffnest im Hintergrund dein Bierchen und damit ist für mich ganz klar das Zeichen gesetzt. Es ist wieder Gasgeflüster-Podcast-Zeit.
Ja, und ich stehe auch schon wieder, also hallo erstmal, in meinem Schrank und das Bieröffnen hat jetzt wieder extrem schlecht funktioniert und jetzt kann ich hier frisch gewaschene Wäsche direkt wieder in die Waschmaschine packen. Heiße Scheiße.
Aber so, so spektakulär hat sich das ja gar nicht angehört. Das war eher so ein leises
Pfft. Versagt also, auf ganzer Linie, kann man sagen. Es macht es jetzt nicht besser, dass du das auch nochmal erwähnst. War einfach scheiße. Aber ich lasse mir jetzt erstmal schmecken. Prost, schön, dass du da bist und deine Stimme zu hören.
Prost! Ich habe auch hier wieder lecker kühles Bierchen, lecker kühles Pilz, wollte ich eigentlich sagen. Was ist bei dir heute angesagt?
Ja, natürlich hier Münchner Helles. Die Marke muss ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber es schmeckt schon wieder. Oh, lecker.
Lecker, ja. Also vor allen Dingen hier an so einem langen Feiertagswochenende, wie wir es jetzt haben, da läuft das Bierchen natürlich noch ein bisschen besser. Aber Feiertagswochenenden, lange Wochenenden, das sind natürlich auch Motorradwochenenden. Und da gibt es ja so das ein oder andere, was man an der Stelle anstellen kann. Natürlich zum einen fahren, putzen geht natürlich auch. Und Schrauben fällt mir an der Stelle mit ein. Denn ich weiß nicht, ob ich es dir schon erzählt habe oder ob ich dir mitgeschickt habe. Ich habe mir ein neues Moped gegönnt. Wobei neu und gegönnt hier ganz klar die falschen Begriffe sind. Ja. Hab ich dir erzählt, worum es geht?
Nee, du hast mir das Bild geschickt, aber wir haben noch überhaupt nicht drüber geredet. Aber ich muss dir noch ganz herzlich gratulieren. Lass die Katze aus dem Sack. Es ist geil. Ich freue mich und ich hoffe, dass ich auch, wenn ich jetzt schon sage, Teil des Projekts werden dürfte, dann nehme ich schon zu viel vorweg. Aber jetzt habe ich es doch gemacht. Also, schieß los. Geil auf jeden Fall.
Ja, genau. Und zwar habe ich mir nach über 20 Jahren wieder eine Simson organisiert. Ich will jetzt mal sagen organisiert, denn ich habe sie nicht gekauft. Da schließt ja auch der Kreis zu diesem neu, in Anführungsstrichen. Zum einen kann eine Simson S51, ist hier das Modell, natürlich nicht mehr neu sein, denn die wurden ja nur bis, keine Ahnung, Ende der 80er Jahre gebaut. Und zum anderen habe ich sie von meinem Opa, da stand sie nämlich noch in einem alten Schweinestall. Oh. Und ja, das ist für mich ein ganz, ganz besonderer Moment gewesen, als ich jetzt letzte Woche dort war. Mein Opa ist 87 geworden und bin da so ein bisschen bei ihm übers Grundstück geschlendert, wie das halt so ist bei den Opas oder bei den Opas vom Lande. Die haben halt, wie gesagt, einen Schweinestall im Fall meines Opas und eine Scheune und eine alte Garage und so. Und da gibt's halt einfach immer tausend Sachen zu entdecken. Zum einen so Kostbarkeiten und Raritäten und natürlich so ein bisschen, um in Erinnerung zu schwelgen und so ein bisschen die Kindheitserinnerungen wieder hochzuholen. Genau, und da habe ich eben auch in diesen Schweinestall, in diesen ehemaligen Schweinestall reingeschaut und da stand tatsächlich noch eine alte Simson. Ziemlich abgerockt, muss ich an der Stelle sagen.
Aber in einem schönen Grün, oder? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, in einem selbst handgepinselt, glaube ich sogar, in einem handgepinselten Tarngrün. Die Erklärung dafür ist relativ einfach. Mein Opa ist Jäger und hat das Moped auch, oder nutzt das Moped auch, nee, hat es genutzt, also wirklich vor kurzem noch, um damit in den Wald zu rollern. Und damit das Ding halt nicht so grell auffällig bunt ist, die Dinger waren ja entweder, die gab es in so einem ziemlich intensiven Rot, in so einem Orange-Gelb und dann in einem...
Du meinst, damit er das Wild nicht verscheucht. Also er kommt dann angeknettert, schön mit so einem Zweitakt, ding, 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 ding. Das macht dem Wild natürlich überhaupt nichts, aber jetzt stelle man sich vor, diese Simson wäre irgendwie knallorange, dann würde natürlich das Reh aber ganz schnell das Weite suchen. Aber erst
ja,
dann.
Ja, ja, aber man muss natürlich da differenzieren, ne? Man fährt ja damit in den Wald und hat natürlich dann die Anfahrt, ganz klar. Die ist natürlich auch... wie soll ich sagen, geräusch- und geruchsintensiv bei zwei Taktern. Aber man steht ja dann auch da eine Weile rum oder läuft durch den Wald und da reagieren oder da reagiert das Wild, es sind ja nicht nur Rehe, wohl doch recht empfindlich, wenn da wirklich sehr, sehr auffällige Farben am Start sind und irgendwelche Formen, die sie halt nicht so gewohnt sind. Ich habe das tatsächlich auch schon beobachtet, war früher immer mal wieder mit bei meinem Opa, wenn es dann in den Wald ging. Und du siehst halt schon, dass das Wild, oder in dem Fall dann speziell die Rehe, schon sehr übervorsichtig sind, will ich jetzt mal sagen, wenn da halt irgendwas ist, was da nicht hingehört. Genau, auf jeden Fall, das ist die Farbe für die Tarnanstrich, Tarngepinselt grüne Farbe. Drunter ist nochmal ein Blauton, der auch irgendwie händisch aufgetragen wurde nach der Produktion.
Ja, ich wollte gerade fragen, gibt es überhaupt irgendeine Simpson, die man heutzutage noch rumfahren sieht, die irgendwie den Originallack drauf hat?
Das ist eine gute Frage. Also es gibt bestimmt irgendwelche Fans, die relativ frühzeitig den Trend der Stunde oder den Trend des Jahrzehnts erkannt haben und ein originalgetreues Modell sich irgendwie ins Wohnzimmer gestellt haben oder halt extrem gepflegt.
Ich glaub, also ich habe immer das Gefühl, dass die Simpson irgendwie so als Modus oder immer als Motorrad diente, wo man einfach mal alle Plackerfarben, die man irgendwo rumstehen hat, mal ausprobieren kann.
Genau, also das war tatsächlich früher auch so der Fall. Wie gesagt, deswegen gehe ich davon aus, es wird wohl kaum noch welche geben. Und das hat tatsächlich noch einen anderen Grund, denn die guten Dinger sind natürlich auch so ein bisschen rostanfällig. Vor allen Dingen, wenn es um den Tank geht, wenn der jetzt über Winter nicht voll mit Sprit stand, ne, und so ein bisschen Kondenswasser sich drin gebildet hat, dann rosten die relativ schnell. Und der Tank ist tatsächlich bei den Simson-Modellen so ein Punkt, der relativ häufig ersetzt wird. Und wenn man heutzutage eben eine schön aufgebaute Simson sieht, die halt auch irgendwie in einem schicken Lack erstrahlt, da gibt es ja inzwischen eine wirklich extrem lebhafte und riesige Szene drum, dann haben die ganz oft tatsächlich schon neue Tanks, die natürlich dann halt auch neu lackiert sind und eine neue Farbe haben, oftmals auch gar nicht mehr so dem Original oder den Originalfarbtönen entsprechen. Genau, auf jeden Fall jetzt das gute Stück bei mir, und die Farbe ist aber in Anführungsstrichen das geringste Problem, denn das Ding ist halt einfach doch sehr, sehr, sehr zusammengerockt. Man sieht es ihm die vielen Jahre an. Ich habe geguckt auf der Plakette, die vorne am Tank ist, Baujahr 86. Also alles, was so an Gummi drumherum ist, ist extrem porös oder halt einfach schon zerbröselt. Dann Kupplung ist hinüber. Keine Ahnung, Stoßdämpfer müssen auf jeden Fall auch neu.
Aber bis wann ist dein Opa die gefahren?
Mein Opa ist sie gefahren, ich glaube, bis letztes Jahr irgendwas. Also dem war tatsächlich der Vortrieb wichtiger als der Gesamtauftritt. Das Ding lief auch noch, und er hat gemeint, als ich die dann auf ihren platten Reifen auf den Schuppen gerollt habe, gemeint, tritt mal an, die müsste einen Schluck gehen. hab's dann versucht, ging dann aber nicht. Aber es war noch Sprit drin, und da muss wohl auch irgendwie was undicht sein, weil der gesamte, also unter dem Vergaser, Tankausgang, Vergaser und Motorblock ist alles ziemlich versifft gewesen. Da muss wohl das Zeug so ein bisschen rausgetrielt sein. Also es ist tatsächlich eine Großbaustelle. Und jetzt mein Winterobjekt 2021, obwohl der Winter ja tatsächlich noch ein halbes Jahr hin ist. Auf jeden Fall, da habe ich schon mal was zum Schrauben. Und das hat mich sehr, 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 sehr glücklich gemacht. Denn, wie gesagt, das war wie alt bin ich jetzt? Alter, ich werde 40. Das ist ja schon. Alter, das ist ja dann schon 24 Jahre her tatsächlich, dass für mich, oder sagen wir 23 Jahre, dass für mich genau mit diesem Moped alles losging.
Aber nochmal kurze Frage zu deinem Opa. Ist der denn noch theoretisch fit mit 86? Ja, nicht unbedingt selbstverständlich. Weil dann wäre ja so die schönste Reunion, wenn du ihm nächstes Jahr einmal das fertig polierte und top in Schuss oder top zubereitete Motorrad dahinstellst und er nochmal eine kleine Ehrenrunde drehen könnte.
Ja, der ist auf jeden Fall noch sehr fit und sehr rüstig. Der hätte das Moped auch problemlos selber angekickt, und wie gesagt, der ist ja bis letztes Jahr damit gefahren.
Ja.
Ich glaube, ja, technisch ist halt das Ding so ein bisschen im Argen. Es war wahrscheinlich dann doch kein großer Hochgenuss mehr, weshalb die Karre dann auch so ein bisschen da im Schweinestall ihr Dasein fristete und wahrscheinlich jetzt nicht mehr rausgeholt worden wäre, hätte sie jetzt dann nicht befreit, bevor sie dann den Rost tot gestorben wäre. Aber grundsätzlich geht das schon auch. Und ich habe das tatsächlich auch schon so mir überlegt, dass ich dann das Ding wieder mit hinnehme und sage, hey, guck mal, Opa, das ist das gute Stück, das du mir damals mitgegeben hast. Und ich bin sehr, sehr stolz drauf und werde es in Ehren halten und sieht wieder aus wie neu. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf.
Das wäre doch mal was. Also, und wenn ich dich da unterstützen kann, immer gerne, ist der Wahnsinn. Also viel Erfolg, dass die Restauration einwandfrei funktioniert. Ich bin neidisch. Die Dinger kosten ja mittlerweile, wenn du die kaufst, wenn sie total abgerockt sind, irgendwie 800 Euro. Und wenn du die guten Schüsse haben willst, kannst du direkt auch ein Auto davon kaufen.
Ja, ja, also es ist wirklich, wirklich abgefahren. Ich habe tatsächlich mal gehört, das ist, also was heißt mal gehört? Also ich habe die riesige Szene, die es da drumherum gibt, schon erwähnt. Und es gibt tatsächlich für die Simson-Modelle und tatsächlich für fast alle neueren, also wie gesagt, die Simson S-Varianten, dann die Schwalbe, da gab es ja noch, was gab es da noch? Star und Sperber und ich glaube, noch ein drittes Modell, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Spatz, ein Spatz gab es, glaube ich, auch noch. Da gab es eben tatsächlich unterschiedlichste Modelle und die Vogelvariante bis zur Schwalbe, das sind quasi so die älteren Modelle, die jüngeren sind die S-Varianten. Und für die gibt es tatsächlich neuwertige Teile in Hülle und Fülle, weil die auch irgendwie noch nachproduziert werden. Da gibt es dann anscheinend auch irgendwelche Qualitätsunterschiede. Also da ist wirklich eine richtige Industrie drumherum entstanden. Ja. Und das ist ja das Spannende an der Geschichte, die haben ja damals eine Sonderregelung im Rahmen des Wiedervereinigungsvertrages tatsächlich, glaube ich, bekommen. Denn die Mopeds sind ja damals schneller gelaufen, als die 50 erlaubten, später dann sogar nur 45, der westdeutschen Pendants, will ich jetzt mal sagen. Da gab es auch so Kreidler, Florett und so. Und die sind halt in diesem Vertrag festgeschrieben und diese Regelung besteht immer noch. Das heißt, wenn man sich heute so ein Moped aufbaut, darf man damit auch sorgenfrei 65 oder was das Ding halt mit Standard Setup, also 50 Kubik und ungetuned hergibt, fahren. Und das ist aber gebunden an diese Produktionsplakette, an diese Rahmenplakette. Und ich habe, wir sind noch nicht so lange her, irgendwie mal eine Doku gesehen über einen, ich sag jetzt mal Tuner im Osten, der im Endeffekt nur diese Plakette braucht. Und der klöppelt dieses Ding dann an einen selbstgeschweißten Rahmen dran und baut dir da für 3.000 bis 4.000 Euro ein 50 Kubik Rennmoped mit Straßenzulassung drumherum, das tatsächlich eben auch relativ, also für eine 50er relativ zügig fahren darf, weil es eben diese Plakette trägt. Die Dinger sahen tatsächlich irgendwie ziemlich cool aus, ziemlich geil aus, aber ja, der Plan für mich ist natürlich, das Moped jetzt so zu restaurieren, so viel wie möglich original zu erhalten oder ja eben wieder aufzupäppeln und ja quasi so ein Standard-Moped wieder herzustellen. Denn wie gesagt, mein erstes Moped war ja genau das in der Standardausführung. Und was mich jetzt aber an der Sache interessiert, da haben wir jetzt tatsächlich, glaube ich, noch nie drüber gesprochen. Wie ging denn bei dir so dieser Moped-Hype, will ich jetzt mal sagen, los. Ne? Also du machst zwar dann irgendwann deinen Führerschein und kaufst dir vielleicht irgendwann mal ein großes Motorrad, aber es gibt ja schon so in Kindheitstagen in der Regel ein Moped oder ein Motorrad, was du quasi gerne hättest oder von dem du träumst, bevor du überhaupt irgendwie anfängst mit 16 einen Führerschein zu machen oder dann halt mit 18, wenn es dann tatsächlich in die großen Richtungen Mopeds geht.
Also, wie ich zum Motorradfahren komme, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber so das erste Motorrad, es fing dann irgendwie an, da war ich so 13, 14, dass die im höheren Jahrgang oder die dann mehrfach sitzen geblieben sind, bei mir in der Klasse, mit dem Motorrad ankamen, die hatten damals überwiegend so Husqvarna und MZ und Gedöns irgendwie.
MZ auch, ja? Also quasi ja, die Ost-Motorrad-Variante.
Ja, genau. Also dann so Supermotos und so und damit konnte ich halt zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nichts anfangen, weil ich aber auch überhaupt nicht verstanden habe, was du mit den Dingern überhaupt machen kannst. Und ich war dann damals, ich weiß gar nicht in welchem Kontext, irgendwo mal im Internet unterwegs. Klingt jetzt irgendwie dubios. Wahrscheinlich war das damals noch so auf MeinVZ, SchülerVZ, StudiVZ, was auch immer. Und da war dann irgendwann mal so ein Typ und der hatte einfach nur so ein Profilbild. Wie er durch so eine wunderschöne 180-Grad-Kurve ballert mit einer knallgrünen Kawasaki Ninja und der hatte halt auch den perfekt passenden knallgrünen Kombi und Helm dazu Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mich dann so, dann habe ich den irgendwie angeschrieben und habe gemeint, hier, ey, was ist denn das für ein Motorrad und so, weil das war jetzt rein über die Optik, ne? Also ich muss dazu sagen, bis auf die Erfahrung mit meinem Vater hatte ich jetzt nicht den Freundeskreis, wo ich so den krassen Bezug zu den Motorrädern hatte und kannte mich auch relativ schlecht dann aus, damals in der Szene und auch in den Herstellern. Und das war also rein bildgetrieben, dass das cool aussah, dass die Kombi mir gefallen hat, aus dem Motorrad und auch dem Outfit und überhaupt das ganze Setting. Also der hat par excellence Werbung für Kawasaki dann in dem Sinne gemacht. Und dann hatte ich mich damit eben so ein bisschen beschäftigt. Und dann war das für mich eigentlich auch immer so das Ding. Und dann kam auch im Freundeskreis der erste Mal auf, der dann keine MZ oder Husqvarna oder ähnliches hatte, sondern dann eine Yamaha R6 zunächst, glaube ich, und dann eine R1. Und das fand ich dann irgendwie so richtig geil. Also die anderen Motorräder, ja, das fand ich irgendwie so ganz schick und habe gedacht, okay, würde ich wohl auch nehmen, besser als gar keins. Aber als ich das dann so gesehen habe, also ich glaube, die Kawasaki Ninja und die R1 waren so die ersten Dinger im jungen Alter, wo ich wirklich, wo ich gesagt hätte, das würde ich sofort nehmen.
Okay.
Wie war das also, bei dir? Außer der Simpson?
Ja, tatsächlich, wollte ich gerade sagen, hätte ich jetzt nachgehakt. Also bei dir waren das tatsächlich dann schon, ich sag mal in Anführungsstrichen, ausgewachsene Motorräder, die bei dir so die Faszination ausgemacht haben. Ne?
Ja, nee, warte mal, stopp. Wir können auch vorher anfangen und das ist eine Story, ja. Die schulde ich meinem Kumpel Armin nämlich eh schon. Der hat es seit dem ersten Podcast, hört er irgendwie mit zu und hat bei der einen Story gesagt, so, sag mal, warum hast du eigentlich nie unsere Story dazu erzählt? Und zwar gibt es da noch so eine, das war glaube ich Jung und Dumm Geschichte, aber die ja. Dann so ein bisschen dazu beiträgt. Also eine gewisse Faszination war doch schon irgendwie immer da. Und ich hatte jetzt, wie gesagt, nicht so den Freundeskreis, wie du ihn da irgendwie offensichtlich hattest mit lauter Simpson und was weiß ich nicht für Gedöns. Aber irgendwann hatte jemand in seinem Keller so ein Klassenkamerad, so ein kleines Mini-Pocket-Bike stehen. Und ich habe das gesehen, fand es total geil und habe gesagt, hier, komm, gib mal her, ich will das Ding haben. Ja, er braucht es irgendwie eh nicht mehr. Und dann hat er mir das für absolute Wucher von 150 Euro verkauft. Das habe ich mir dann mit meinem Kumpel Armin nämlich zusammengekauft. Und das war zum Beispiel so ein Thema, das hätte ich nie zu Hause vorzeigen dürfen. Da wäre aber alles zu spät gewesen.
Geil.
Und man muss dazu sagen, wir hatten halt wirklich vom Schrauben überhaupt keinen Plan. Die Bremsen waren grob fahrlässig, ich weiß nicht, ob man die als solche überhaupt bezeichnen darf, also in der Gefahrenbremsung hätte ich wahrscheinlich lieber die Füße noch runtergepackt. Das ganze Ding sprang auch nur irgendwie sporadisch an, aber hinzu kam, dass Armin eben zu dem damaligen Zeitpunkt dann irgendwann eine Vespa geschenkt bekommen hat von seinen Eltern oder irgendwie hat sich eine gekauft, weiß ich nicht mehr, aber hatte noch gar keinen Führerschein, der war noch in der Mache. Und unser erster Bezugspunkt war dann aber natürlich trotzdem der, dass wir da in der Nähe von solchen Weinbergen wohnten und es natürlich trotzdem wissen wollten. Und jetzt hatten wir natürlich zwei Geräte dort und sind dann damit regelmäßig einfach in den Weinbergen verschwunden und damit rumgefahren, wie dumm und dümmer.
Ja.
Und es war eigentlich grob fahrlässig, weil dieses Pocketbike, das lief bis zu 70 km/h, wenn nicht sogar noch schneller,
geil.
War unfassbar laut, war ein absoluter Klapper- und Kackhaufen. Die Vespa war dann tatsächlich langsamer als der und dann sind wir da rumgeguckt und irgendwann kam auch mal so eine Polizei um die Ecke und dann sind wir schön ausgeschwärmt, der eine links, der andere rechts. Also das war noch so ein Bezugspunkt, den wir da irgendwie hatten, aber so richtig mit anderen Motorrädern tatsächlich relativ wenig. Aber das Pocketbike, muss ich dazu sagen, hatte auch einen sehr sportlichen Stil, also hat das so ein bisschen in die Richtung R6 und R1 doch dann tatsächlich noch gebracht.
Ah ja, okay, alles klar, das wollte ich gerade sagen, weil diese Pocketbikes, die heute quasi auch bei diesen, ich sag mal, Pimpfen, Nachwuchs-Race-Kids, so mit 2 bis 3 Jahren eingesetzt werden, die haben ja schon diese Grundform eher von einem Rennmoped, ne, von einem Vollverkleideten. Im Gegensatz zu den Pitbikes, wie sie halt jetzt bei den großen als Trainingsmopeds genommen werden, die ja eher so aussehen wie geschrumpfte Supermotos, ne? Oder geschrumpfte Cross-Mopeds, ne? Mit Slicks oder Straßenbereifung.
Ja.
Also tatsächlich auch relativ frühzeitig da der Samen schon gesetzt. Und so war es tatsächlich bei mir auch, sogar noch ein bisschen früher, das hatte ich aber schon angedeutet. Bei mir ist tatsächlich auch der Opa schuld, der mich eben damals schon immer auf so eine Simson mitgenommen hat und lange bevor ich Führerschein machen konnte, bin ich da mit der Simson vom Opa immer da in der Walachei oder auch in der Pampa rumgeeiert, zum Feldwege gefahren und so. Und konstant tatsächlich so mit 15, ich glaube, ich habe mich mit, weiß nicht.
Ja, aber das war ja nicht dein erstes Traumbike dann tatsächlich, oder? Oder wie sah das dann aus?
Naja, ja, doch schon irgendwie, weil das mich so ein bisschen, keine Ahnung, also mein Opa hatte es und damit konnte man fahren und dann wollte ich das natürlich haben und fand das natürlich auch furchtbar cool, aber, Und jetzt kommt dann eben so diese Traumbike-Variante. Wir sind dann, das war 1991, bin ich von Thüringen nach Baden-Württemberg gezogen. Und damals war ich ja noch in Anführungsstrichen klein, ne, gerade 10 Jahre alt und so. Und dann kam halt so diese 125er, die 50er-Geschichte so beim Opa-Fahren, das kam da gerade so ein bisschen auf. Und als es dann aber so auf die Führerscheinzeit zuging, haben wir in Muggelsturm gewohnt. Das ist ein Örtchen.
Wo bitte? Was? Muggelsturm?
Muggensturm, genau. Also wie Fliegenwind, nur Muggensturm. Da gab es einen Aprilia-Händler.
Hä, was?
Was? Hä?
Wie Fliegenwind, nur Muggensturm? Was?
Ja, genau, Mucken, ne? So wie, wie Mücken. Deswegen
Muggensturm. Ah, okay. Ne?
Also ja, Muggensturm.
Ich hab bei Muggen, bei Harry Potter.
Nee, Mucken schreibt man natürlich mit Doppel-G, also nicht wie die Mücke mit CK, aber egal. Also Muckensturm und Fliegenwind, das war so ein geflügeltes, egal. Schwamm drüber. Da gab es auf jeden Fall einen Aprilia-Händler und der hatte natürlich Aprilia und Aprilia hatte damals, und das sind sie ja immer noch, die sind ja auch so in diesem Kleinkraftrad- und Rollersegment sehr, sehr stark. Und damals gab es die AF1 Futura, hieß das Modell damals. Und davon hatte dieser Händler, der Schick, so hieß er damals, auf dem Dach stehen. Und zwar muss man dazu sagen, ich glaube, das war eine alte Tankstelle, in der der Schick seinen Laden drin hatte oder diesen Aprilia-Händler. Und wie das halt so üblich ist, haben halt, ne, diese Tankstellen haben immer so ein Vordach, wo die Zapfsäulen so abgeschirmt sind. Oder
sag mir jetzt nicht, dass du in dem Alter schon da irgendwie mit Dosenbier davor rumlungerst und den Opel Manta angeschaut hast.
Nee, das nicht. Aber jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin, habe ich die AF1 Futura angegeiert, die auf diesem Tankstellendach, also über auf diesem Zapfsäulendach oben drauf stand. Ah, da war nichts drin, das war im Endeffekt nur der Rahmen. Felgenräder und die Verkleidung, also Motor raus und so, und es sah halt im Vorbeifahren, sah es halt aus wie ein Moped und ich fand es einfach mega, mega geil. Und dann kam Aprilia 1996 mit der RS 125 Replika, die an die Grand Prix Motorräder, also die 125er Grand Prix Motorräder damals angelehnt war, und dann war es halt einfach hart um mich geschehen. Das war, wie gesagt, 96 kam das Moped, 97 durfte ich dann Moped fahren, da habe ich dann angefangen mit dem Führerschein, oder beziehungsweise 1BE-Führerschein habe ich vorher gemacht und habe dann angefangen mit der Simson, und es hat quasi ein halbes Jahr gedauert und ich habe dann quasi all meine Knete zusammengekratzt und vorher wirklich, also, weiß nicht, wann ist mir das aufgefallen, diese Futura irgendwie 94 oder was, und dann habe ich wirklich jeden verdammten Krümel und jeden verdammten Euro gespart, weil ich wusste, ich will irgendwann so ein Ding haben. Und 1997 war es dann soweit. Ich hatte so ein bisschen Kohle, ungefähr die Hälfte, und habe dann meine Eltern lange, monatelang tatsächlich belatschert, dass sie mich damit unterstützen. Und sie haben dann tatsächlich die andere Hälfte oben drauf gelegt. Und dann gab es für mich eine Aprilia RS 125. Und sie ist für mich tatsächlich immer noch so mir wird immer noch warm ums Herz, wenn ich das Moped irgendwo sehe, und die siehst du heutzutage halt einfach kaum mehr, weil halt hauptsächlich so junge Idioten wie ich da mit unterwegs gewesen sind. Ich habe es natürlich kalt verformt, Totalschaden damit gebaut, wie das halt so ist, ne?
Klassiker.
Ja, genau. Und dann kommt natürlich dazu, das waren ja Zweitaktmotoren, die auch so ein bisschen pflegebedürftig waren und teilweise halt auch relativ Leistung hatten. Also in der richtigen Aufbaustufe mit dem fetten Krümmer und dem großen Vergaser hat das Ding halt einfach 32 PS gehabt und lief gute 170. Das waren einfach die Landstraßenrakete vorhin, und ich liebe es halt einfach immer noch. Und wenn ich irgendwie könnte, wie ich wollte, würde ich mir tatsächlich zusätzlich zu meiner Simson, wenn ich sie dann hoffentlich irgendwann fertig habe, auch dieses Modell wieder nochmal dazu kaufen und so um meine Motorradsammlung quasi, der ersten Motorräder.
Ja, ich wollte gerade sagen, willst du mich eigentlich verarschen? Du hast jetzt die Simson, die R1, die Triumph und würdest dir noch das da reinstellen. Also dann lass uns doch das Spiel mal zu Ende spielen. Du hättest jetzt, wir löschen die jetzt nochmal alle aus deinem imaginären Fuhrpark raus. Nee, der ist ja gar nicht so imaginär, der ist ja sehr real. Wir erstellen jetzt mal einen imaginären Fuhrpark. Du hättest einen Slot von, sagen wir mal, 5 Motorrädern. Welche wären's? Los.
Also, tatsächlich würde ich die ersten drei, oder wahrscheinlich sogar die ersten vier, mir wieder mit dazu. Na, das kann ich nicht machen, weil dann habe ich ja keine Möglichkeit für Neues mehr. Also, pass auf.
Okay, wir können es auch erhöhen. Oder wir machen unbegrenzt, aber mehr als 10 dann doch nicht.
Oh, okay. Also pass auf, ich würde eh sagen, die S51, die nehmen wir raus, weil das ist ein Moped, ne? Das läuft nicht ganz unter Motorrad, das steht so irgendwo mit am Rand, kostet kein Geld, also keine Versicherung und Gedöns, ne? Nur Arbeit in Anführungsstrichen jetzt für die Restauration. Die lassen wir mit raus. Dann habe ich quasi eins Luft. Dann war mein zweites, also ich muss ja sagen, ich habe gefühlt immer nur Traummotorräder gekauft. Ah, fast. Also immer nur meine wirklich absoluten Traummotorräder. Mein zweites richtiges Motorrad war dann eine Kawasaki ZX6R Baujahr 98 G-Modell.
Das ist doch meine.
Ja, das ist ja auch immer noch, wenn ich sie sehe, da geht's mir auch wie mit der Aprilia und der Simson, da wird mir halt einfach warm ums Herz und so. Und ich glaube, irgendwie wäre es schon geil, wenn ich die auch wieder
in so einem schönen Froschgrün oder wie?
Ja, die gab's damals in. Das war nicht nur Froschgrün, sondern die G-Variante gab es in zwei Farben.
G-Variante, wer kennt sie nicht, natürlich, klar.
Ja.
Das also war die mit den anderen Bremshebeln und Blinkern, ne?
Nein. Das ist quasi so Modellvariante, ne? Also, ich glaube, es gab von 96, 7, 95, 96.
Und schon habe ich wieder meine absolute Unwissenheit bewiesen.
Ja. Also, ich habe damals tatsächlich auch mit der Vorgängerin geliebäugelt, aber die war halt nicht so geil vom Design. Also, das war. Cool.
Komm zum Punkt. Also, ja. die ZX6R wäre es dann.
Ja, genau. Also, das wäre auf jeden Fall ein cooles Moped.
Du musst jetzt aber nicht nur Oldtimer da reinstellen, ne?
Was meinst du?
Du musst ja aber nicht nur Oldtimer da reinstellen. Also, wir leben in 2020.
Ja. Das ist, also, pass auf. Dann machen wir so. Okay, also Simson fällt raus, das heißt, ich habe zwei Mopeds, die 6er würde ich auf jeden Fall wieder mit reinnehmen. Also ZX6R, G-Modell, Aprilia S125 in Silbergrau, Replika. Dann habe ich noch drei Luft. Jetzt habe ich zwei. Die Triumph ist ein super, super cooles Moped, aber zu der habe ich, weil sie halt auch noch ganz neu ist, zu der habe ich jetzt noch nicht so mega die emotionale Bindung. Deswegen sage ich, sie steht auf einem wackeligen Podest, ne? Meine R1, die gebe ich auf keinen Fall wieder her, weil ich immer eine R1 haben wollte und jetzt auch noch die Crossplane 1 habe mit dem geilen Pseudo-V4 Sound. Also die bleibt auf jeden Fall auch. Das heißt, ich hab noch zwei, habe ich das richtig? Genau, also Aprilia, ZX6R, R1 plus zwei weitere. Ich brauche auf jeden Fall noch was, um Strecke zu machen, also um weiterzufahren. Was wäre noch ein Moped, was ich da mit reinstellen würde? Ja, da wird's mir, also alles, was so Vernunft-Mopeds angeht, da wird's halt einfach schwierig, ne? Das Erste, was mir tatsächlich sofort wieder einfällt, ich brauche unbedingt noch eine Ducati. Einfach nur, weil...
Fällt die jetzt unter Vernunft-Mopeds oder in welche Kategorie ordnest du
die? Nee, die gilt halt einfach in ultra unvernünftig, aber sexy as fuck. kann mir ja einer erzählen, was er will, aber die haben es halt einfach sowas von verstanden, Moped zu bauen. Ich habe mich inzwischen sogar an die neue Variante mit den Flügeln gewöhnt und denke, boah, irgendwie schon gut, schon geil. Also eine Panigale sollte auf jeden Fall mit dazu. Und ja, okay, da wird es halt schon ganz schwierig. Da müsste ich mir theoretisch, weil ich gerade noch so im Hinterkopf habe, ich brauche irgendwas, womit ich Strecke machen kann. Und
lass mal mehr als 5 nehmen, weil während du so redest, und ich hoffe, dass du mich nämlich auch nochmal fragen wirst, was ich mir so traumhaft vorstelle, während du so redest, wächst mein Fuhrpark nämlich von Silbe zu Silbe.
Ah, gut, okay. Genau, also dann...
Komm
mal zum Punkt jetzt, ja.
Und nicht die nächsten 2 Stunden hier noch darüber sinnieren, weil wenn du irgendwann alle Modelle, die jemals gebaut wurdest, aufgezählt hast, also die Garage muss natürlich erstmal noch gefunden werden und dann ist das Ganze auch ein bisschen witzlos.
Ja, okay. Nein, das hätte ich jetzt auf keinen Fall gemacht. Ich hätte gern auf jeden Fall, und das, wie soll ich sagen, das definiere ich jetzt aber nicht näher, sondern einfach nur, weil das halt irgendwas ist, was ich gern machen würde. Ich hätte auf jeden Fall gern noch ein Cross-Motorrad. Einfach weil ich, das hat man ja in der letzten Folge davon. Also Offroad ist mir völlig unvertraut, völlig fremd. Und ich würde es halt einfach gern lernen, machen und als Grundlage für alles nehmen, was mir an Motorrad-Skills aktuell noch fehlt. Ja, und da brauche ich noch irgendwas zum Reisen, weil meine Freundin auch sehr, sehr gern mitfährt. Und ja, so diese gesellige Geschichte vielleicht auch nicht so schlecht ist. Man wird ja auch nicht jünger, ne? Man muss irgendwie weitere Strecken fahren. Was stelle ich mir da noch als Reisedings? Ja, da würde ich, glaube ich, sagen, ist zwar kein richtiges Reisemotorrad, aber noch ein richtiges Landstraßenmotorrad, Speed Triple RS. Ja, da habe ich auch die Trumpf wieder mit dabei. Ich glaube, das wäre so meine aktuelle Traumgarage.
Also, was ja ganz schön ist.
Ja, bitte.
Was ja ganz schön ist, dass du jetzt nicht direkt wieder die GS genannt hast, weil das wird ja irgendwann langweilig. Ich glaube, wahrscheinlich gehört die irgendwann doch zum gesunden Repertoire, aber weißt du, wenn du dir jetzt gesagt hättest, dann hätte wahrscheinlich jeder, inklusive mir, so gedacht, so, ja gut, klar, irgendwie lame. Um mal auf meine Garage einzugehen, die im realen Leben leider deutlich geringer bestückt ist als deine, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aber in der imaginären werde ich dir nichts hinterherstehen. Also ich glaube, so diese ganze Nostalgie-Gedöns, da bin ich nicht so mitzuholen.
Ah ja, okay.
Ja. Also, ich hätte das Pocketbike wohl gerne wieder. Das hat Armin übrigens. Das ist nämlich die Krönung dieser ganzen Geschichte.
Also, das Ding gibt tatsächlich noch, ja?
Ja, aber nicht bei uns. Das hat Armin irgendwann vercheckt. Und meinst du, ich habe irgendwie ein Cent davon gesehen?
Der Hund.
Also, weil irgendwann, ich war dann zur Ausbildung weg und keine Ahnung, er war irgendwie auch weg, was weiß ich. Und irgendwann fällt mir das ganze Thema wieder ein und denke so, Alter, wir haben doch noch so ein krank geiles Pocketbike, das halt super gestört ist und eigentlich lebensgefährlich. Aber es müsste ja noch existieren. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, habe gesagt, sag mal, wo ist denn das eigentlich? Ja, das habe ich mal verkauft. So, danke. Danke für nichts. Vor allem, wir haben damals noch, glaube ich, zu 2/3, 1/3 das ganze Ding da aufgeteilt. Und rate mal, wer die 2/3 gezahlt hat. Ja. Aber sei es drum. Das halte ich Armin auch regelmäßig wieder vor. Wenn er das jetzt wieder hört, darf er sich erneut darüber freuen. Also das hätte ich auf jeden Fall wieder gerne mit dabei. Das war nämlich schon eine Mordsgaudi, wenn auch geisteskrank gefährlich eigentlich oder unvernünftig, aber sei es drum. Ich glaube, so eine Simson, ja, wäre schon irgendwie auch ganz nett, aber auch so eine richtig geile alte 100 Kubik Vespa oder 150, was sie da haben. Ich habe hier nur so einen Laden bei uns um die Ecke mit so einer Handschaltung, die finde ich, haben schon irgendwie was. Obgleich ich sagen muss, dass ich wahrscheinlich nicht der Typ bin, der da vom Stil her so drauf passt. Heutzutage sind es dann ja irgendwelche Pseudo-Öko-Hipster, die dann da mit Vollbart und so einem halboffenen Helm drauf sitzen und einen auf deutsche Vita machen und ihren nächsten Chai-Latte oder Hafermilchkaffee irgendwo trinken gehen.
Ja, aber diese Pseudo, also Öko-Hipster, so wie du sie gerade benannt hast, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil die müssen ja irgendwie diese, Mensch, wie heißen diese New School Schwalbe Verschnitt, ach, die E-Schwalbe, die heißt doch, glaube ich, sogar Schwalbe, ne?
Emmys, oder hier, also das ist zumindest der Scooter-Sharing, ja, aber es ist eine Schwalbe, ja, genau.
Ja, genau, also wenn, dann doch eher auf dem Ding, ich glaube, wenn ich mir irgendjemand auf so eine alten, tatsächlich rauchend, stinkend, vor sich hinknatternden Vespa vorstelle, dann sind das, glaube ich, keine Öko-Hipster, sondern das sind vielleicht dann doch eher, wie soll ich sagen, nette Leute.
Ja, wahrscheinlich schon. Du weißt ja, ich lebe hier in München. Keine Ahnung, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen geprägt von vielen Schickerieren-Leuten, oh Gott, jetzt löse ich vielleicht einen Shitstorm aus, sei es drum. aber ich habe hier schon manchmal so im Verdacht, das sind so die kaufen sich das jetzt als Kultobjekt und sobald aber irgendwie da was dran ist, gebe ich jetzt aber zurück, gehen sie zum Händler und beschweren sich da und dann wird's geschraubt. Wobei ich der Fairness halber dazu sagen muss, ich habe es ja schon öfters erwähnt, ich war wahrscheinlich der Erste, der auch irgendwo auf Knien bettelt, dass man mir hilft, das Ding wieder intakt zu bekommen und dabei habe ich nur vergessen, Benzin reinzufüllen oder so.
Oh.
nein, wäre auf jeden Fall cool. Ich finde die halt einfach echt schön. Die geben mir schon einiges und für so eine Stadt finde ich es einfach mega geil. Aber zum Wesentlichen und nämlich zu den großvolumigen Motorrädern zurück. Also, wenn ich so ein bisschen nostalgisch wäre, ja, so eine Ninja, aber ich bin nicht so nostalgisch. Also ich schaue da eher auf den gegenwärtigen Markt. Ich bin jetzt auch nicht der so, ja, früher musst du noch richtig fahren können, da gab es noch die ganzen Motorräder ohne Elektronik. Ich bin jetzt aus der Generation, wo es deutlich mehr Elektronik gibt. Ich möchte sie auch nicht missen und deswegen schockt mich das jetzt halt nicht, mit irgendwie so einem Motorrad aus den 90ern rumzufahren. In meinen Augen sind es überwiegend doch irgendwie ziemliche Metallhaufen und ich bin ganz froh darum, dass es die nicht mehr so gibt. Spricht mich aber nicht so an, aber das ist ja immer ein subjektives Ding. Ich finde tatsächlich, das Motorrad, das ich natürlich habe, meine S1000R in dem irgendwie dieses Frozen Blue Metallic oder keine Ahnung, also mattblau Metallic macht da nicht so viel Sinn. Das ist auf jeden Fall mein absolutes Traummotorrad. Dieses Blau, Blau ist meine Lieblingsfarbe, der absolute Hammer. Ich liebe dieses Motorrad, das würde ich nie wieder hergeben. Ich hüte es mehr als meine eigenen Augäpfel.
Putzen tust du es nicht ganz so oft, weil jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, keine Ahnung, vielleicht liegt das auch an diesem Frozen Ice Metallic Lack, der so ein bisschen stumpf wirkt. Das wirkt oftmals so ein bisschen ungepflegt, vielleicht.
Manchmal bist du so ein richtiges Arschlochkind.
Entschuldige bitte, haben wir da schon drüber gesprochen? Aber ich habe ja so diesen.
Wir haben schon mal über das Putzen geredet und auch welche Freude mir das macht und so weiter. Aber Michel, ich würde es jetzt einfach da mal drauf schieben, dass ich einfach so unfassbar viel fahre und einfach so ein cooler Typ bin, der bei jedem Wetter unterwegs bin, dass da halt auch einfach mal ein bisschen Schmutz drauf ist. Aber vielleicht hast du auch ein bisschen recht und ich bin einfach extrem putzfaul. Aber trotzdem ist es eine schöne Farbe und ich gehe jetzt einfach weiter zum nächsten Motorrad, bevor du hier weitere sehr verletzende Kommentare von dir lässt, die mich wirklich fertig machen.
An der Stelle kann ich dich direkt wieder aufbauen, denn ich habe diese Woche gelesen, dass tatsächlich die S1000R du hast ja quasi das gleiche Modell wie, oder das aktuelle Modell, das gibt es ja glaube ich noch nicht modellgepflegt, ne? Die neue.
Doch, nee. Ich habe das erste, dann gab es ein Lack-Update und was weiß ich nicht. Und unter anderem mit serienmäßig mit Schaltautomat, also so kleine
Veränderungen. Okay, aber grundsätzlich die Basis, die du hast, ist immer noch das Modell.
Und Euro irgendwas Veränderungen. Ich habe die noch mit 170 PS und mittlerweile hat die 165 PS.
Okay. Denn die eigentliche Modellpflege basierend auf der aktuellen S1000RR kommt ja erst nächstes Jahr, soweit ich weiß. Und ja. Die auf der alten RR basierende S1000R hat jetzt tatsächlich, habe ich diese Woche zufälligerweise gesehen, den Motorrad Naked Bike Vergleich gewonnen. Und zwar, jetzt halte ich fest, gegen die neue Street Fighter von Ducati und gegen die Aprilia Tuono. Ich glaube, es war ein anderes. Ach, die KTM war auch noch dabei, genau. KTM 1290 Duke, Super Duke. Und die S1000RR hat im Motorradvergleich tatsächlich die meisten Punkte gesammelt. Also die Basis ist wohl wirklich richtig, richtig gut. Und ich bin
das. Ist es auch.
Ich bin die
also,
auch schon gefahren und muss sagen, da war es geil.
Ja. Nicht mit Unrecht, ja, weiß ich, dass es deswegen Traummotorrad ist. Was soll ich sagen? Aber auf der anderen Seite natürlich ist es auch immer die Frage, was wurde überhaupt wie getestet? Also, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, das ist dann ja doch immer eine subjektive Sache. Aber für mich, gerade mit der asynchronen Maske, einfach weiterhin Traummotorrad, auch wenn ich mir immer viel von anderen Leuten anhören muss, ja, es kann ja nichts richtig, also im Gelände bist du damit nichts, auf der Rennstrecke bist du damit nichts, mir völlig egal. Ich war damit schon auch auf dem Hockenheimring. Dank meines Vaters muss ich ständig damit über irgendwelche Schotter und Waldwege fahren. Scheiß mir dabei zwar, wie schon öfters erwähnt, regelmäßig in die Hose, aber es geht doch einiges mit dem Motorrad. Auch wenn ich noch 10 Jahre damit fahre, wahrscheinlich irgendwann einen Bandscheibenvorfall haben werde, aber sei es drum, das kann ich dann immer noch auf meine Bürotätigkeit schieben. Egal, das wäre auf jeden Fall ganz fett die Nummer 1. Ich träume immer irgendwann vom eigenen Haus. Und dann einem Podest, in dem ich das dann im Winter draufstellen kann, im Wohnzimmer.
Da sieht meine Freundin. Er draufstellen? Dein Ernst jetzt? Nee,
Dafür würde ich sie putzen.
Ah ja, okay. Aber jetzt habe ich schon, keine Ahnung, heute zum ungefähr 31.000. Mal geil gesagt. ich wiederhole meine Aussage und sage an der Stelle, also für dieses Podest neben dem Kamin in deinem irgendwann mal hoffentlich gebauten Haus oder halt auch nicht, keine Ahnung, darf auch in der Garage stehen, völlig Wurst, Hauptsache irgendwie beleuchtet auf dem Podest, brauchst du aber schon irgendwie noch was total Abgefahrenes, Außergewöhnliches, Extraordinäres.
Ja, so krass bin ich gar nicht drauf. Also ich glaube, was mich im Moment noch extrem anmacht, und das, obwohl ich den gleichen Typ schon habe, und du hast es eben angesprochen, ist halt doch die Ducati Street Fighter. Die finde ich einfach auch nochmal als Naked Bike einfach wunderschön. mega geil, gefällt mir optisch mega mit dieser Einarmschwinge drum und dran. Super geil. Also die muss ich eigentlich auch nochmal diese Saison unbedingt Probe fahren, um dann beim Blick aufs Preisschild zu sehen, okay, das bleibt halt einfach in meiner imaginären Garage, aber sei es drum.
Habe ich dann schon erwähnt, dass ich die auf jeden Fall noch diesen Sommer zum Probefahren bekommen werde, für 2 Wochen von Ducati. Vielen Dank übrigens, Johannes Stilz, fürs Telefonat heute. Street Fighter geht klar.
Du, nach dieser Putzaussage und der jetzigen, weiß ich nicht, ob ich noch weiter Lust habe, mit dir zu reden.
Ja, führ doch einfach einen Monolog, kein Problem. Erzähl uns noch ein bisschen was über dein potenzielles Traummotorrad Ducati Street Fighter. Hm?
Ja, okay, das mache ich jetzt aber nur aus eigenem Antrieb und nicht, weil du mir es jetzt gerade gesagt hast. Also die Ducati Street Fighter finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber für den Rest des Fuhrparks muss ich auch selbst sagen, unterliegt das tatsächlich einem stetigen Wandel. Also ich glaube, ich würde mir schon gerne eine Supersportler da noch mit reinstellen, wobei ich hier sagen muss, da wäre ich wirklich gar nicht so festgefahren. Das würde ich einfach nochmal testen wollen mit verschiedenen Motorrädern. Das wäre so das Glanzbike, wenn es dann irgendwann auf die Rennstrecke geht. So das Ding, das du eigentlich überhaupt nicht brauchst. Und ich bin auch kein großer Fan von den Dingern auf der Landstraße. Ich bin einfach vielleicht ein bisschen schneller gealtert als der Michel, mit dem ich nicht mehr rede. Der mit 40 das wahrscheinlich noch anders sehen würde. Aber mir macht das auf der Landstraße einfach nicht so viel Spaß. Da wäre ich aber markenoffen, hätte ich aber einfach gerne. Und was wäre es sonst noch irgendwie? Ich glaube tatsächlich, dass ich echt gerne eine GS oder eine Africa Twin trotz allem irgendwie hätte. Mhm. Für so Enduro-Wandern oder keine Ahnung, wie man das nennt. Also nicht so geisteskrank ins Gelände, aber wirklich auch mal so eine Alpenüberquerung, vielleicht über so ein paar Schotterwege. Aber auch hier wäre ich irgendwie nicht so markengebunden. Das wäre einfach gerne da drin. Also mein imaginärer Fuhrpark, wie du hörst, basiert nicht so auf dem Modell und der Optik und sonst was. Jetzt nimm mal die Ducati da außen vor, sondern vielmehr auf den Einsatzzweck. Also so eine schöne Reise-Enduro, mit der ich das machen könnte. Und dann wäre ich nämlich schon am Ende, zu guter Letzt, irgendwie so eine super leichte Supermoto, mit der du halt einfach viel Schwachsinn üben kannst, mit der du die Wheelies üben kannst, ohne dass du dazu in der Wheelie-Schule gehen musst, die du damit auch mal wegschmeißen kannst, ohne dass gleich irgendwie alles kaputt ist, mit der du mal auch wirklich krass ins Gelände gehen kannst, die nach links und rechts rumfliegt, die irgendwie nicht mehr als 100 Kilogramm wiegt und die einfach auch davon profitiert, wenn sie einen Besitzer hat, der nämlich sein Motorrad nicht so gerne putzt, weil das wolltest du ja bestimmt nochmal hören. Also das wäre für mich auf jeden Fall noch so ein Ding. Und dann wäre mein Fuhrpark noch relativ gut befüllt. Was ich jetzt so, wenn ich mich selbst reflektiere, daran merke, ist, dass sich das schon sehr, sehr verändert hat. Also zu Beginn, zu Zeiten meiner Pocketbike, Vespa und auch Kawasaki Ninja, Liebkosung nenne ich es mal, oder zumindest die, als ich die ins Ziel genommen habe, wäre für mich das unvorstellbar gewesen, irgendwas Cross-mäßiges da reinzupacken. Aber ich muss sagen, man wird ja nicht jünger, man entwickelt sich ja da vielleicht auch irgendwie weiter. Wenn wir das gleiche Gespräch in 5 Jahren nochmal führen, keine Ahnung, ob dann da irgendwie auch noch eine Chopper drinstehen würde, das wäre für mich jetzt unvorstellbar. Aber man entwickelt sich ja fortlaufend weiter. So, und mein Hass ist jetzt so ein bisschen verflogen. Also Michel, wenn du jetzt irgendwas sagen möchtest, außer du sagst mir jetzt gleich wieder, dass ich irgendein Motorrad nicht geputzt habe und meine Kettenspannung scheiße ist oder ich irgendeinen Kratzer drin habe, dann bitte.
Nee, gar nicht. Also mir geht es tatsächlich auch so, das Chopper-Thema hat jetzt bei mir kurz ausgelöst, mich an meine Führerscheinzeit zu erinnern. Da habe ich nämlich damals auf einer Yamaha SR125 hieß das Ding, glaube ich, damals. Das war so ein Einzylinder 125er Chopper. Furchtbar ist, oder das war eigentlich gar kein richtiges Chopper, das war irgendwie.
Boah, ja, ich habe sie jetzt mal nebenher gegoogelt. Eieiei.
Ja, also
dein ganz, ganz Lehrer, hart. Der hat sich gedacht, so, okay, was nehme ich, was die Fahrschüler gerne wegschmeißen können.
Ja, genau. Und keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch irgendeine Preisentscheidung, war günstig, gab es einen Dreierpack, ich weiß es nicht. Also, das ist tatsächlich was. Und ich bin ja da völlig bei dir, aber dieser, okay, man entwickelt sich irgendwie weiter, man wird immer weniger supersportlich, was aber, glaube ich, meines Erachtens auch so ein bisschen an den supersportlicher werdenden Modellen liegt. Also die R1, die Panigale und jetzt auch die neue CBR, die sind ja schon aufgrund ihrer Grundausrichtung, die ja eigentlich nur noch Richtung Rennstrecke geht, ne, die haben zwar Blinker und Lichter, damit sie halt irgendwie zulassungsfähig sind, aber eigentlich von der Grundausrichtung nichts mehr auf der Straße zu suchen haben, Und damit so ein bisschen diesen Tendenz zu einem supersportlichen Motorrad auf der Straße zunichte machen. Genau, also sind das so die Mopeds, die heute eigentlich nicht mehr so auf dem Schirm sind, sondern man eher so Richtung Naked Bike tendiert, so wie ich vorhin auch angedeutet habe, ne? So eine Speed Triple, allerdings in der RS-Variante, ne? Also schon die sportliche, aber etwas bequemere, weil aufrecht sitzendere Option wäre schon so für mich so dieser Landstraßen-Joker, den ich jetzt gerne mir in die Garage stellen würde. Aber was halt einfach für mich überhaupt nicht in Frage kommt, und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, ist irgendwas, was so diesen Cruiser-Chopper-Style hat. Also das ist völlig, boah, nee.
Naja, du wirst ja nächstes Jahr 40, Michel. Dann ist auch der T-Cup vorbei.
Ja.
Also keine Ahnung, ob du dich direkt zum nächsten anmeldest. Dann reden wir nochmal über dein körperliches Befinden und dann wird sich das ja vielleicht auch ändern.
Ja, weiß ich nicht. Also das ist tatsächlich was, boah, nee. Also wenn, ich bin jetzt heute wieder über Bilder gestolpert von, boah, wie beschreibt man das jetzt am besten? Es gibt ja die Coffee Racer Szene und die Customizing Szene und da gibt's ja quasi basierend auf alten Motorrädern, also Klassikern, ne, irgendwie schön aufgebaute Bikes, die aber wirklich einen eher unfahrbaren Eindruck machen. Und ich bin jetzt heute wieder über Bilder gestolpert, aufgebaut auf einer alten CB57, also eine Honda. Vierzylinder-Motorrad, Vierzylinder-Reihe, so klassisches, wie soll ich sagen, Super-Bike-Triebwerk, nur halt mit 57 Kubik, von Carspeed. Übrigens, schaut euch das mal an, findet ihr auf Instagram auch, Carspeed, schaut da mal vorbei, da habt ihr die Bilder dazu. Und die wären tatsächlich eher so eine Option für mich, wenn ich sagen würde, okay, ich will nicht mehr ganz so sportlich, nicht mehr ganz so steif, nicht mehr ganz so gebückt und nicht mehr ganz so aggressiv. Weil das irgendwie, also zumindest auf, ich bin zwar nicht gefahren, aber auf den ersten Blick so einen schönen Kompromiss macht, ne? Also du hast ein schönes Motorrad, du hast eine relativ entspannte Sitzposition, du hast überschaubare Leistungen und irgendwas, mit dem du halt schön in der Gegend rumrollern kannst, ne? Wohingegen dieses Chopper-Ding, das ist halt einfach, oder Cruiser oder was auch immer, fällt mir so schwer, mich da reinzudenken, das irgendwann mal zu fahren, dass ich das aktuell tatsächlich wirklich kategorisch ausschließen würde. Und ich meine,
weißt du was?
Ja.
Wer hier Chopper fährt, der soll sich mal gerne bei uns melden. Weil ich schließe es ja zumindest nicht mittelfristig aus, dass ich in einen imaginären Fuhrpark das mit aufnehmen würde. Ich schließe im Moment schon aus, dass ich mir in den nächsten 10 Jahren irgendwas Chopper-mäßiges kaufen würde. Aber du bist da ja der absolute Chopper-Nazi. Entsprechend fände ich es eigentlich mal super geil, wenn wir mal mit jemandem reden würden, der Chopper fährt, der uns da vielleicht mal die andere Seite der Medaille nochmal ein bisschen nennt, seine Erfahrungen berichtet. Also, Michel, außer du widerstrebst dem,
Nö, ich wollte tatsächlich hinterher schicken, bitte doch gleich das Einstiegsalter ins Chopperfahren dazu, weil das würde mich tatsächlich interessieren, wo dann hier die Schallmauer liegt, an der ich eventuell dann doch umdenken werde und sagen, oh, so ein Harley oder so eine, was gibt's denn da noch Schönes, um mal bei den Japanern zu bleiben, oh, so eine schöne Virago, das ist genau mein Ding jetzt.
Ja, wobei, also ja, da gibt's ja jetzt von, ich warte noch drauf, dass KTM irgendeinen Zweizylinder bringt, aber ich glaube, da wird es schon noch ein breites Angebot geben, auch außerhalb. Also du meinst außerhalb.
Zwei Zylinder im Cruiser- oder Chopper-Style, weil Zweizylinder...
Ja, genau. Also wie auch immer, wenn sich hier jemand angesprochen fühlt und sagt, hey, ich bin der überzeugte Chopper-Fahrer, melde dich gerne mal. Wir würden dich super gerne einladen in unsere Sendung und deine Meinung dazu mal hören. Gerne einfach eine Nachricht an uns. Die Kontaktdaten sind ja immer bekannt und stehen auch hier unter der Beschreibung dazu.
Ich bin jetzt auf jeden Fall übrigens sehr gespannt, ob unser Rocker Thomas Neidhardt, der sich, als wir das Thema so ein bisschen angerissen hatten, schon mal gemeldet hat, ob er jetzt vielleicht hier sich direkt meldet und in die Bresche springt für alle Chopper, Cruiser und Bobberfahrer.
Das wäre doch mal was.
Das wäre mal was, ja.
Ja. Und dann könnten wir doch da auf jeden Fall mal loslegen. Ich glaube, ich weiß nicht, also mein Park ist voll. Ich weiß nicht, wie das bei deinem aussieht.
Ja, genau. Also ich habe ja meinen tatsächlich auch vollgestellt. Und theoretisch müssen wir das Thema, sagen wir mal, in 5 Jahren in Folge 365.872 dann nochmal aufnehmen, um zu überlegen, wie haben sich denn unsere Fuhrparkträume entwickelt? Und was mich jetzt aber an der Stelle tatsächlich noch interessieren würde, wie es bei unseren Zuhörern aussieht, was sie sich denn gern, also zum einen von ihren alten Motorrädern oder von Traummotorrädern, die so im Laufe ihrer Motorradkarriere irgendwie mal da waren, in die Garage stellen würden. Und genau, wie grundsätzlich ihre Traumgarage aussehen würde. Also falls ihr da Anmerkungen habt, lasst uns gerne wissen. Vielleicht haben wir irgendwie tatsächlich was ganz, ganz Ausgefallenes vergessen. Benelli zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade so ein, die ja auch wirklich abgefahrene Mopeds gebaut haben. Genau, und also das wäre auf jeden Fall auch noch sehr, sehr spannend zu wissen.
Oh, ich habe gerade noch eins vergessen. Ich würde mir auf jeden Fall so eine Energica oder sowas reinstellen. Elektromotorräder wollen wir eh dann mal irgendwann drüber sprechen. Ja, aber Junge,
ich habe vorhin
noch. Ja, Michael, putz du mal weiter deine Motorräder, ja? Und ich nehme meine verdreckte S1000, stell die da schön hin. Jeder weiß, Mann, der Typ fährt und stellt die nicht nur in den Laden und hat noch eine Energica nebenher. Also da kannst du jetzt nicht mitziehen, die steht in meinem Fuhrpark, da ist jetzt mal schön die Arschkarte gezogen.
Nee, das ist völlig in Ordnung. Ich habe nur vorhin tatsächlich kurz überlegt, ob ich das Thema überhaupt anspreche und frage, ob das für dich grundsätzlich in Frage kommt, ne? Oder ob das halt eine Motorradrubrik wäre, bei der du sagst, ja, nö, kann man auch machen. Geht vorwärts, macht halt kein Lärm, dafür nicht weniger Dreck, generiert Gummiabrieb, wäre eine feine Sache für mich. Also, jetzt haben wir die Frage geklärt, obwohl sie gar nicht gestellt wurde. Also, okay, also Elektromotorrad wäre für dich auf jeden Fall auch eine Option. Muss ich an der Stelle sagen, ich habe ja das Motocross-Moped erwähnt, vielleicht wäre es ja sogar ein Elektrocrosser, weil das finde ich nämlich extrem charmant, weil du damit einfach immer und überall fahren kannst, ohne dass du die Nachbarn verärgerst und ja, irgendwie von Sonntagsfahrverboten oder sonst irgendwas beeinträchtigt bist. Du kannst wahrscheinlich sogar damit mehr oder weniger geräuschlos durch den Wald choppern, ohne dass der Förster dich vom Moped nietet, weil er dich halt einfach nicht hört.
Wäre vielleicht auch was für deinen Opa, wenn er das nächste Mal eine Simson kauft, dann soll er sich doch die E-Schwalbe kaufen, kann er dann auch wieder in Tarngrün lackieren. Und
quasi geräuschlos in den Wald rollern.
Also dann muss er einfach nur noch die Flinte vorne auf den Lenker legen und abdrücken, weil da wird das Wild einfach noch dastehen und überhaupt nicht erschreckt sein, dank dieser schönen Farbe und der absoluten Stille.
Sound of Silence. So sieht's aus.
Dann hätten wir das doch. Unsere Garagen sind voll. Thema Elektromotorräder wird eh auch nochmal aufgenommen und spannend. Genauso wie hoffentlich Choppern. Also da warten wir auf eine Rückmeldung, weil wir können da nicht so viel zu sagen, auch wenn wir das immer gerne tun. Belassen wir es dabei. Wir sagen auf den bald, oder Michel? Ja. Bis zum nächsten Bierchen. Und immer genug Gummi unter den Reifen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.